Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock. Die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktage Stift Melk.
Willkommen bei Fortissimo Barock. Mein Name ist Sabine Lang. Ich bin die Produktionsleiterin der Internationalen Barocktage Stift Melk und führe durch diesen Podcast. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Und ich gehe Fragen nach, die uns auch im Heute beschäftigen. Für die heutige Sendung treffe ich mich mit Herrn Dr. Johannes Deibel, dem Leiter der Stiftsbibliothek im Stift Melk. Hallo und vielen Dank, dass wir uns heute ein wenig unterhalten können.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Wer kennt Der Name der Rose? Da wir uns heute in der Melker Stiftsbibliothek befinden, dürfen sich vor allem jene angesprochen fühlen, die Umberto Ecos Roman gelesen haben, aber natürlich auch alle anderen, die den Film kennen. Aber nein, es geht heute nicht um die Geschichte der verlorenen alten Handschrift und die mysteriösen Vorfälle, die sich rundherum ereignen. Vielleicht habe ich aber Glück und Johannes teilt mit mir ein paar andere Geheimnisse aus dem Stift. Denn darum geht es auch bei den kommenden Barocktagen, geheime Botschaften. Damit möchte ich gleich ins Thema einsteigen. Johannes, das Thema der Barocktage befasst sich mit geheimen Botschaften. Auf dem Sujetbild für die Ankündigung sieht man den künstlerischen Leiter der Barocktage, Michael Schade, in einer der Fensternischen der Bibliothek stehen. Diese waren lange Zeit geschlossen, sodass man gar nicht sehen konnte, dass sich dahinter ein kleiner Raum befindet. Wofür dienten denn diese Nischen ursprünglich? Sie waren sicher nicht als Versteck gedacht.
Ja, das ist ganz richtig. Es handelt sich dabei tatsächlich um barocke Lesekojen sozusagen. Man muss sich vor Augen halten, die Fenster auf der Westfront, an der Südfront und an der Nordfront der Bibliothek wurden durch Bücherwände nahezu verstellt. Man durfte ja auch kein offenes Feuer, kein offenes Licht mit sich tragen. Das ist natürlich ein riesiger Potenzial in einer Bibliothek, wir wissen das alle. Das heißt, wenn man die Türen geöffnet hat, die Geheimtüren in den Bücherwänden, dann fand man darin einen kleinen Raum vor, in dem man entsprechend dann länger an den Schriften sitzen konnte, weil das Tageslicht einfach länger dann zur Verfügung gestanden ist.
Gibt es denn bewusst angelegte Verstecke im Stift, von denen man heute weiß?
Also ich glaube, jeder, der das Haus betritt und hier nicht täglich ein- und ausgeht, der spricht uns an von einem Labyrinth mit engen Gängen, mit kleinen Kämmerchen, ein bisschen enterisch das Ganze. In der Regel haben die Räume aber ihre Funktion. Wollte man sich verstecken, ich glaube, man fände in einem so großen Raum Gelegenheiten genug, das mit Sicherheit. Was man tatsächlich gemacht hat und was ich kurz erzählen kann, ist, dass man das Melkerkreuz als einen der Kunstschätze schlechthin im Stift zwischenzeitlich eingemauert hat zur Zeit der Nationalsozialisten. Das Haus war großteils besetzt, nur ein kleiner Teil des Klosters stand den Mönchen noch zur Verfügung. Und aus Angst vor Plünderungen hat man scharfsinnigerweise das Melkerkreuz an einem versteckten Ort rechtzeitig eingemauert. Also ein Versteck für ein Reliquiar sozusagen.
Sehr spannend. Und da hat es dann auch natürlich den Zweiten Weltkrieg überdauert und konnte hinterher wieder hervorgeholt werden. Die Stiftsbibliothek vereint mehrere Wissenschaften. Wer hat denn hier geschrieben? Was wurde geschrieben?
Ja, es gibt Schriften, die hier verfasst wurden. Die muss man abgrenzen von jenen, die angekauft wurden, die getauscht wurden, die vielleicht geerbt oder sonst irgendwie angeschafft wurden. Das ist das eine. Die hier verfassten Werke stammen historisch von Mönchen des Klosters. Es gab ein Skriptorium im Mittelalter mit einer regen Schreibtätigkeit und einem Höhepunkt im 15. Jahrhundert rund um die sogenannte Melkerreform, eine Klosterreform, wo uns ganze 800 Handschriften und Kodizes erhalten geblieben sind. Ein unglaublicher Wert für eine Privatsbibliothek.
Und aus welcher Zeit stammen diese Werke oder aus welchen Zeiten?
Das ist eigentlich, das kommt, ich würde sagen, frühes 9. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart reichend, wie gesagt, mit einem Höhepunkt im 15. Jahrhundert. Es ist nach wie vor eine aktive Bibliothek, das heißt, wir haben ständig Ankäufe, es ist gleichzeitig eine Hausbibliothek für die Mönche und es ist Teil des touristischen Konzepts mit den Schauräumen, die zur üblichen Runde durch das Haus gehören.
Ja, das heißt, es existieren tatsächlich auch Bücher noch aus dem 9. Jahrhundert hier?
Ja, aus dem frühen 9. Jahrhundert, also älter als das eigentliche Kloster. Man hat schon gewisse Schriften mitgebracht, das gehört dazu zu einer Klostergründung, vor allem für den liturgischen Rahmen natürlich oder fürs gemeinschaftliche Leben wichtig. Und man hat dann auch später über verschiedenste Wege auch Werke angekauft oder geschenkt bekommen. Ja.
Jetzt sind ja Geheimnisse oder mysteriöse Dinge, die haben ja immer etwas besonders Anziehendes an uns. Also wir alle befassen uns ja überall damit. Es gibt unzählige Filme, Bücher und so weiter. Gibt es tatsächlich kodierte Bücher, also zum Beispiel, dass man nur jedes dritte Wort lesen muss oder geheime Botschaften können ja auch unterschiedlich in Büchern vorkommen, zum Beispiel physisch in Form eines doppelten Einbandes. Ist dir so etwas jemals begegnet oder haben wir alle miteinander einfach nur zu viele Filme geschaut?
Es gibt sehr wohl Zeugen und Spuren von Geheimschriften auch in Melk, nur sind diese oft nicht ganz so geheim, wie man das vielleicht annehmen würde. Wenn ich etwa das Rudolfs-Alphabet hernehme, eine Geheimschrift, die lange Rudolf dem Stifter im 14. Jahrhundert zugeschrieben wurde, dann wieder nicht. Jetzt sagt man, er war der erste Verfasser zumindest oder der erste Anwender. Dieses Rudolfs-Alphabet war de facto aber breit in seiner Aufschlüsselung überliefert, auch in unserem Kodex 1086, wo die lateinischen Letter dann entsprechend mit den Lettern der Geheimschriften auch korrespondieren und sozusagen aufgeschlüsselt werden. Das heißt, Geheimschrift musste nicht immer nur für einen kleinen Kreis gedacht sein, sondern man konnte damit auch so etwas wie Neugierde generieren, du hast es angesprochen, oder im Fall von Rudolf vielleicht sogar das Andenken an einen großen Mann irgendwo bewahren. Wir sprechen jetzt 2024 genau über seine Geheimschrift in diesem Podcast zum Beispiel. Also es hat gefruchtet sozusagen.
Ja, also auch ein Sprachbild kann eben eine versteckte Botschaft sein. Man spricht zum Beispiel von einem aufgewühlten Meer und meint dabei die menschliche Seele. Das war vor allem in der Barockzeit sehr, sehr beliebt. Oder dass man über etwas gesprochen hat, aber in Wahrheit etwas Erotisches gemeint war. Das haben zwar alle verstanden, aber wirklich schreiben durfte man es nicht. Politischer Natur gab es, glaube ich, auch immer wieder Möglichkeiten, Dinge auszudrücken, die man so nicht aussprechen konnte. Man hat etwas auf etwas geschrieben, das auf etwas anderes hingedeutet hat. Kann man das eben heute noch verstehen? Kann man das heute noch entschlüsseln? Braucht man historische Begebenheiten, um sozusagen als Stein von Rosette, um diese Informationen zu entschlüsseln? Oder hast du auch Beispiele dafür? Was ist dir denn da schon begegnet?
Ja, das kann natürlich stark über Sprachbilder erfolgen, wie du sagst. Gerade, du hast erwähnt, die Sexualsprache, da ist es oft relativ eindeutig. Da gibt es viele Umschreibungen, der Kontext ist mehr oder weniger klar. Auch im Kloster konnten solche Schriften nicht völlig draußen bleiben. Es gibt dann auch die Möglichkeit des kurzzeitigen Sprachwechsels, wenn man zum Beispiel Distanz zu einem belasteten Begriff schaffen möchte, den man aufgreift, dann wechselt man kurzfristig in eine andere Sprache und kommt danach wieder zurück. Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel in der konfessionspolemischen Literatur, vor allem zum Beispiel Begriffe, die regelmäßig für etwas anderes stehen, beziehungsweise jemand anderen oder eine Position aus dem anderen Lager diskreditieren sollen. Wenn ein kämpferischer Lutheraner zum Beispiel vom Antichristen spricht, dann meint er in der Regel den heiligen katholischen Vater damit und sein Amt, ohne das vielleicht direkt benennen zu müssen. Wird in diesem Kontext aber vom Herrn Doktor gesprochen, dann ist es in der Regel Martin Luther selbst.
Ja, und auch jetzt wieder weg in die, wie soll ich sagen, in die weltliche Literatur. Calderón de la Barca, der spanische Barockdichter, der ja auch sehr viel Zeit am spanischen Hof verbracht hat, der hat ja regelrecht Verschwörungen und verborgene Muster von Geheimhaltung am Königshof entdeckt, erforscht. Auch sehr vieles davon hat er in seinen Stücken verarbeitet. Auch wenn man jetzt in die bildende Kunst schaut, Vermeer war ein Meister im Verwenden von Symbolen. Stößt du in der Stiftsbibliothek gelegentlich eben auf geheime Botschaften? In welcher Form triffst du sie an?
Naja, häufig sind es die Botschaften, die sich tatsächlich in Schriften befinden, aber jemandem nicht gepasst haben. Gerade in der Theologie ist es ein heiß diskutiertes Feld. Da gibt es immer wieder Streichungen zu registrieren ganzer Passagen, die vom Lesenden als problematisch offensichtlich erachtet wurden. Vielleicht gibt es dann auch einen entsprechenden Kommentar als Marginalie oder überhaupt den Hinweis, dass es sich dabei um einen Auctor Damnatus handeln würde, also einen Autor, der nicht gelesen werden sollte, der nicht herangezogen werden sollte. Ein besonderes Rätsel vielleicht noch ganz kurz hat mein Vorgänger Pater Gottfried Glassner vor einigen Jahren gelöst. Ein kleines Büchlein ist an ihn herangetragen worden. Es wurde in Oberösterreich von einer Müllhalde gerettet, wurde dann an verschiedenste Archive herangetragen. Niemand konnte so richtig etwas mit dem Schriftbild anfangen. Pater Gottfried hat es dann sehr rasch als ein Werk entschlüsselt, das in hebräischen Lettern verfasst wurde, aber in deutscher Sprache mit jiddischen Einsprengseln. Es wurde dann auch weiter ediert und sozusagen, das war ein Tagebuch aus dem Zeitraum 1848 bis 1850 eines jüdischen Journalisten aus Wien, also diese Revolutionszeit, ein sehr seltenes Zeugnis dieses Biotops, würde ich sagen, und wäre beinahe als Geheimnis auf der Müllhalde untergegangen, und zwar zweimal.
Wahnsinn, das ist sehr spannend, vor allem wenn es vor allem auch noch von einem Journalisten stammt, der sich ja auch um Hintergründe und eben auch erforscht hat, viel recherchiert hat womöglich. Da kommen sicherlich noch einmal ganz andere Informationen zutage als jetzt, ich sage mal, ein simples Tagebuch. Gibt es denn im Bereich der Bibliothek oder gibt es einen Bereich in der Bibliothek, in dem, ich sag mal, verbotene Bücher gelagert wurden oder immer noch werden?
Ja, es ist beispielsweise belegt, dass der berüchtigte strenge Prior Damian Rusko im späteren 18. Jahrhundert nicht genehme Bücher, die sich im Klosterumlauf befunden haben, konfisziert hat. Die sind dann vermutlich bei ihm gestanden, wahrscheinlich hat er sie auch selber gelesen. Unter anderem auch Goethes Leiden des jungen Werther, das ist belegt. Das war aufgrund des geschilderten Suizids im Text nicht so gern gesehen in der katholischen Kirche, wurde aber sehr stark rezipiert von den jungen Mönchen, die aus Wien entsprechende Literatur auch der Aufklärung vom Studium mitnahmen, das dann eifrig gelesen haben. Und das wurde dann sozusagen einkassiert und in so etwas wie einen Giftschrank gesperrt, wenn man es räumlich denken möchte.
Also sie wurden nicht vernichtet, aber offensichtlich konnte man sich im Kloster dem Geist der Zeit auch nicht entziehen.
Richtig,
ja. Und hat entsprechend dann das im Geheimen quasi ausgeübt. Eine Botschaft kann auch durch Architektur transportiert werden, in Gärten, Kirchen, der Bibliothek. Hier im Stift gibt es ja eine Unmenge solcher Details. Nur ein kleines oder eigentlich ein großes Beispiel, dass sich eben der Grundriss des Stiftes im Stiftspark spiegelt. Welche Botschaft teilt die Form einer Architektur mit? Hast du noch andere Beispiele dafür?
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Grundsätzlich befinden wir uns ja in einer barocken Anlage, wie du sagst, einem barocken Komplex, der auch typische Aspekte, zeittypische Aspekte bereithält. Symmetrie, Homogenität, aber auch das spielerische, geschwungene ist gegeben, sei es im Kirchenraum oder in der Bibliothek. Besonders interessant wird es aber, glaube ich, da, wenn man so will, geheim, wo das vorherrschende Konzept ironisch gebrochen wird. Ich denke da etwa in der Bibliothek an die Fake-Buchrücken im großen Schauraum auf der Galerie in der obersten Reihe, nämlich dort, wo der Ansatz des Deckengewölbes ist und wo keine echten Bücher mehr angebracht oder untergebracht werden konnten. Von unten her sieht man das nicht, der Besucher bekommt das nicht mit, er erhält sein homogenes Erscheinungsbild einer Bücherwand. Wenn man aber jetzt das Privileg hat, auf der Galerie zu stehen und vor den Büchern, dann zeigt sich etwas anderes, nämlich die wurden beschrieben mit Fantasie-Buchtiteln, die, wenn man sie übersetzt, dann so etwas ausdrücken wie aus Holz gemacht oder Werke eines Tischlers oder dergleichen. Also das ist auch so ein bisschen dieser barocke Witz, den ich besonders spannend finde und einen Bruch darstellt zu dieser Architektur, die man sie vorfindet. Und das macht es, glaube ich, im Endeffekt wirklich aus. Und das sind die kleinen Geheimnisse, die man dann entdecken kann.
Es soll ja einen Geheimgang vom Stift in die Stadt Melk geben. Ist da irgendwas dran? Weißt du was darüber?
Also, dass es einen Geheimgang in den Felsen geschlagen gibt, kann ich mit Sicherheit ausschließen. Das wäre gar nicht machbar gewesen. Ich würde sagen, die Geheimgänge des Klosters sind immer dann gegeben, wenn man es schafft, abseits der Augen und der Ohren des Pförtners sich zu entziehen. Ich habe wieder ein kleines historisches Beispiel aus den Prioratsephemeriden, also den Ausführungen des Priors von 1775 in diesem Fall, wo das Gebot der Klausur nicht eingehalten wurde. Der Prior klagt darüber, dass zwei junge Mönche dem Regens Cori den Schlüssel für das Gartentürchen abgenommen hätten. Die sind dann in der Nacht hinaus unbemerkt, sind runter in den Markt, haben dort im öffentlichen Wirtshaus getrunken. Das Ganze ist dann auch nicht unbemerkt geblieben im Endeffekt. Es gab dann auch eine Strafe durch den Prior, die wurde aber interessanterweise abgemildert dadurch, dass die Recherche nicht ergeben hat, dass weibliche Personen im Wirtshaus zugegen waren und sozusagen mit den Mönchen kommuniziert hätten. Also so viel dazu. Das sind, glaube ich, die Geheimwege, die es tatsächlich gegeben hat.
Das heißt, das war eigentlich der Hauptgrund, dass der Kontakt zu Frauen stattgefunden hätte. Das wäre das Hauptproblem gewesen.
Zumindest ein weiteres Problem, ja. Genau.
Wir wollten ja eigentlich heute gar nicht über den Namen der Rose sprechen. Das Stift spielt ja darin tatsächlich eine Rolle. Aber haben jetzt Legenden von mysteriösen Vorfällen, ob sie jetzt wahr sind oder nicht, stattgefunden?
Ja, wenn man darüber nachdenkt, dann sind es die bekanntesten Erzählungen rund um das Stift, die wir kennen. Etwa die Heiligen Vita des heiligen Koloman als Patron von Stift und Stadt Melk, der ja als scheinbarer Spion, wir wissen das, in Stockerau getötet wurde. Dann hat der Holunder geblüht, die Leiche hat sich nicht zersetzt, wurde dann ja auch nach Melk gebracht. Und diese Unerklärbarkeit, dieses Mysterium sozusagen, übersetzt sich ja heute in dieser Weiterführung, in dieser Anbetung, sei es der Altar im Kirchenraum, sei es das Reliquiar der Kolomani-Monstranz, sei es die Statue im gleichnamigen Kolomani-Hof und so weiter. Und auch das Melker Kreuz, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, wäre das zweite Beispiel. Also das wurde ja zweifach gestohlen und da haben sich dann Sagen darum entwickelt, die von einer Gottesprüfung, einem Gottesentscheid sprechen. Das Kreuz wurde ja ins Schottenkloster nach Wien gebracht und es musste dann der rechtmäßige Besitzer auch geklärt werden durch ein Gottesurteil. Zunächst ist das Kreuz von selbst in die Hand des Melkerabtes gesprungen, das hat dann aber noch nicht gereicht und man musste es dann in ein Boot legen und es konnte dann tatsächlich flussaufwärts in Richtung Melk treiben und das war dann der Beweis. Aber das sind diese beiden großen mysteriösen Erzählungen für Melk, die sich tatsächlich gehalten haben, wahrscheinlich auch, weil sie gut für Melk ausgegangen sind. Wir haben einen Patron gewonnen sozusagen und haben ein sehr wertvolles Reliquiar erhalten.
Jetzt trotzdem noch einmal zurück zum Namen der Rose, der fiktive junge Mönch. Also es geht um einen jungen Mönch, der aus dem Stift Melk kommt, ist eine fiktive Figur im Buch. Es geht um eine geheime Handschrift, eine geheime Botschaft. Hofft man als Bibliothekar, sowas jemals zu finden?
Ja, im Namen der Rose geht es darum, dass eine existierende und als verschollen geltende Schrift nicht in die Wertvorstellungen von kirchlichen Hardlinern passt und daher isoliert bleibt. Also das würde dann auch dem Index der Bücher entsprechen. Was ich als Stiftsbibliothekar natürlich gerne finde, sind unbeleuchtete Informationen, die zum besseren Verständnis des Klosterlebens führen, des historischen Wissenshorizontes, vielleicht auch der Wertvorstellungen der gewachsenen Bibliothek. Das ist ja ein dynamisches Gebilde über die Zeit. Aber auch, und das ist ein wichtiger letzter Punkt, des, ich sage mal, allzu menschlichen in Schwächen, in Humor und so weiter. Weil gerade dort, wo sich auch Charaktere zeigen, tritt ja irgendwo das Vergangene aus dem Abstrakten heraus und in das Greifbare sozusagen. Und diese Geheimnisse sind es, denen ich gerne durch die Schriften auf den Grund gehe.
Ja, lieber Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Es sind ein paar sehr spannende Geschichten erzählt worden und klar, manche kennt man, manche hab ich zumindest noch nicht gekannt. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören bei Fortissimo Barock. Wer noch mehr über die Barocktage wissen möchte, ist herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemelk.at zu besuchen. Musik